Herz und Fuß. Zwei Freunde im Gespräch.
So, René, ich habe mich krass auf die Folge gefreut. Ich bin aber auch ein bisschen wütend. Ich bin ein bisschen wütend, dass es solche Themen überhaupt noch braucht. Aber diese Folge soll uns ein Stück weit tatsächlich auch in diese Richtung bringen, dass es vielleicht diese Diskussionen irgendwann gar nicht mehr braucht, weil es wird um weibliche Karrieren gehen. Wir haben eine fantastische Gästin da, mit der werden wir darüber sprechen und auch ganz konkret werden, idealerweise, was wir tun können. Wir ganz bewusst gesagt, dass es vielleicht tatsächlich so eine Folge gar nicht mehr braucht in naher Zukunft. Aber ich freue mich, René, dich zu sehen und unsere Gästin.
Danke, Philipp. Hallo und moin, moin. Herzlich willkommen zur nächsten Folge von Herz und Fuß. Ich freue mich auch krass, um wieder in deinem Wording zu bleiben, da das die letzten Folgen ja immer dein Wort war, was du so häufig genutzt hast, lieber Philipp. Mhm. Ja, tatsächlich wollen wir heute über das Thema Female Karriere sprechen, über Hindernisse und Chancen für weibliche Karrieren. Ich glaube, das ist ein aktuelles Thema, vielleicht eines der aktuellsten Themen, was uns natürlich auch beschäftigt, Philipp, als Führungskraft, als Geschäftsführer von Unternehmen. Und wir wollen lernen heute. Ja, wir wollen Dinge mitnehmen und freuen uns wirklich, wirklich sehr über unsere Gästin. Wer ist denn da, Philipp?
Sie wird sich gleich nochmal ein bisschen genauer auch vorstellen, aber schon mal so viel. Julia.
Hallo.
Schon mal offensichtlich eine Frau im Gegensatz zu uns. Also wir haben jetzt ja hier einen alten grauen Mann und einen alten mittelgrauen Mann. Du bist Mama eines eineinhalbjährigen Sohnes. Du hast mal Politik studiert, bist eine sehr erfahrene Journalistin und auch Buchautorin. Und on top, und so sind wir auch zusammengekommen, Chefredakteurin der Her Career, also der führenden Plattform für weibliche Karrieren. So sagt ihr das. Aber gerne, wenn du magst, noch ein paar Worte zu dir, bevor ich da dich jetzt einleite. Du kannst es sicherlich besser.
Ja, ganz genau. Also dem ist eigentlich nichts mehr hinzuzufügen. Ich bin Julia Hägele, wie gesagt, Chefredakteurin bei Her Career, Journalistin und Buchautorin. Und ich freue mich, heute hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung.
Sehr, sehr gern. Philipp, wie ist deine Wahrnehmung aktuell in dem Thema Female Career? Du kommst ja noch, du bist ja noch mit dem schwedischen Unternehmen, mit dem schwedischen Background ein bisschen, ja, zu Hause. Ist das da anders? Wie siehst du es aktuell? Was ist deine Wahrnehmung?
Also ich glaube, wie so oft lebe ich da schon auch in so einer Blase. Also ich bin mit meiner Unternehmung Teil von der skandinavischen Unternehmensgruppe. Und da ist es, glaube ich, so selbstverständlich, dass es gar nicht so wirklich zum Thema gemacht wird. Also ich glaube, grundsätzlich haben wir mehr weibliche Führungskräfte als männliche. Dieses Thema, ja, Gleichberechtigung im weitesten Sinne ist tatsächlich wenig ein konkretes Thema, was auch so besprochen wird. Also allein, wir hatten das jetzt so bei mir in der Elternzeit, meine Chefin ist davon ausgegangen, ja, jetzt bist du wahrscheinlich erstmal 6 Monate weg, wie alle schwedischen Männer oder männlichen Führungskräfte auch bei uns. Und erst da bin ich so ein bisschen auch drauf gekommen, dass ich so viele Sachen als selbstverständlich nehme, die aber offensichtlich auch gerade im Vergleich in einem deutschen Kontext gar nicht so selbstverständlich sind.
Ja, absolut. Also dann bist du einer der wenigen Männer, die überhaupt in Elternzeit gegangen sind oder gehen. Denn das sind nur ein Viertel. Mhm. Und von denen nehmen durchschnittlich nur 3 Monate, nehmen sie. Genau. Okay.
Ja, also allein da ja schon unfassbar. Wir könnten da, glaube ich, mehrere Folgen auch drüber schreiben. Aber danke dafür schon mal. Also ein super wichtiges Thema. Wie gesagt, ich bin vielleicht so ein bisschen vorgeprägt, oder halt nicht, dass ich so ein bisschen blind bin. Aber umso schöner. Wie ist es bei dir, René?
Ich war auch blind, sicherlich manchmal auf dem einen Auge. Aber ich komme ja so ein bisschen aus der Sales-Struktur und da meine Themen natürlich noch deutlicher, gerade auf Frauen in Sales-Karrieren. Was passiert nach der Elternzeit? Wie kann man auch Vertrieb in Teilzeit machen? Kann man das gut machen? Wie kann man das gut machen? Ich denke, da haben wir auch noch Nachholbedarf, auch mit guten Beispielen voranzugehen. Aber wie siehst du das, Julia? Laut Statistik sieht man ja immer noch klar, dass Frauen deutlich mehr Herausforderungen haben im Berufsleben an sich. Das Thema Pay Gap, das Thema Gender Age Gap, Was sind so deine Erfahrungen und für welches Thema stehst du so auch da ein?
Ja, also als Chefredakteurin von Her Career geht es uns um die weibliche Karriere. Und das heißt jetzt nicht, dass Frauen Karriere machen müssen und möglichst viel verdienen müssen und möglichst Vollzeit arbeiten müssen. Aber es geht am Ende uns um eine gerechte Arbeitswelt mit dem Fokus auf der wirtschaftlichen Unabhängigkeit von Frauen. Und im Prinzip ist eine weibliche Karriere nichts anderes als eine männliche, vor allem ganz am Anfang des Berufs. Und dann gibt es so ein paar Besonderheiten, die mit der Zeit kommen. Also wir hatten vorher schon kurz die Elternzeit angesprochen. Also eine Frau bekommt durchschnittlich ihr erstes Kind, wenn sie um die 30 ist. Das ist meistens in einem Alter, in dem sich die Karriere gerade erst so formiert. Und dann geht eben nur ein Bruchteil der Männer in Elternzeit, was Frauen einfach ein bisschen schwieriger macht, wieder reinzukommen, wenn sie da den Bärenanteil zu Hause an unbezahlter Arbeit erledigen. Und wenn sie zurückkommen, gibt es Führungspositionen oft nur in Vollzeit. Das ist vielleicht auch so eine kleine Stellschraube, an der man drehen könnte. Also die Familiengründung ist das eine Thema. Und zum anderen, wenn es an Spitzenpositionen geht, also wir sehen, egal ob in Parlamenten, in Aufsichtsräten, in der Spitzengastronomie, also ganz oben, da dünnt sich's erheblich aus. Und genau.
Bist du dann auch so ein Befürworter, weil wir uns die Frage gerade stellen, schon im Vorfeld als Unternehmen auch Beispiele aufzuzeigen, wie das aussehen kann, wenn man wiederkommt und nicht nur zu sagen, sprich doch mal mit deinem Chef drüber, wir werden schon irgendeine Lösung finden, sondern wirklich ein klassisches Baukastensystem auch zur Verfügung zu stellen und darüber zu sprechen?
Also ich finde das eine super Idee, schon allein, weil es zeigt, dass man mitdenkt und einfach reflektiert und die Frauen ja auch wieder zurückhaben will und es einfach für alle gut möglich machen will in der neuen Lebenssituation, die es dann so gibt. Also ich finde das super.
Ja, weil ich so die Erfahrung gemacht habe, man sagt ja dann als Chef, du kannst ja dann mit mir sprechen, wir finden dann schon eine Lösung. Aber ich glaube, diese Hürde, dieses Gespräch zu führen, ist immer noch ab und zu mal eine Hürde. Dann zu sagen, hast du mal kurz 5 Minuten, ich möchte dir gerne was erzählen.
Auf jeden Fall. Also dieses Schwangerwerden und Kinder kriegen, es ist so emotional und es verunsichert einen auch teilweise so auf ganz vielen verschiedenen Ebenen. Und ich denke, dass der Job eine Sache ist, die man eher noch gut planen kann. Und wenn da von außen auch auf die Frauen zugegangen wird, glaube ich, kann das wirklich nur hilfreich sein.
Okay. Ja, und René, du sprichst da auch dieses Thema Vorbilder an, im weitesten Sinne, ob das jetzt irgendwie eine Story ist oder wie jetzt in deinem Buch, außergewöhnliche Frauen. Also auch das merken wir bei uns, wo wir vor allem Quereinsteigende umschulen, ob jetzt innerhalb von Unternehmen oder auch außerhalb. Das kraftvollste Marketinginstrument, sowohl intern wie auch extern, sind konkrete Erfolgsgeschichten. Also so konkret, wie es nur geht, um, wie du absolut richtig gesagt hast, René, jetzt mal wegzugehen von diesen Lippenbekenntnissen, sondern zu sagen, hey, wir haben da konkrete Beispiele oder so wird es sein. Immer auch noch mit einer Flexibilität dabei, aber das sind ganz konkrete Beispiele.
Auf jeden Fall. Also ich glaube, Vorbilder sind total wichtig. Es gibt sogar, und also ich will jetzt nicht in eine Diskussion ums Gendern abrutschen, aber es gibt Untersuchungen, die sagen, wenn man quasi vor Schulklassen auch von Astronautinnen spricht, dann sagen die Mädels eher, ja, das kann ich auch werden. Und wenn man von Astronauten spricht, dann sagen sie, es ist ein Beruf für Jungs. Ja. So, also ohne jetzt direkt ins Gendern zu kommen, aber ich glaube, Vorbilder sind extrem wichtig. Und das ist auch, was die Her Career schafft. Also sie versammelt sie, aber nicht nur Vorbilder, bei denen alles 1A klappt, sondern bringt Frauen aller Hierarchiestufen zusammen und auch aller Branchen einfach für einen Austausch zum Vernetzen. Und so kann man dann auch wirklich gut gemeinsam vorankommen.
Jetzt, genau, also vielleicht, dass wir ein bisschen mehr erfahren reden. Wahrscheinlich wolltest du die gleiche Frage stellen. Was ist denn die Her Career ganz, ganz konkret?
Die Her Career ist eine Plattform für weibliche Karriere. Unser großes Leuchtturm-Event im Jahr ist die Messe, dieses Jahr am 12. und 13. Oktober in München. Da kommen eben alle zusammen und das ist wirklich ganz wunderbar. Aber auch unterjährig hat die Her Career sehr viele Angebote, also digital. Es gibt das Jobmatch, das Unternehmen mit Jobsuchenden zusammenbringt. Es gibt das Network, wo man sich einfach ganz unverbindlich kennenlernen kann und gegebenenfalls jetzt weiterhelfen kann. Wir haben die Her Career Academy, also ein Online-Event, wo wirklich herausragende Persönlichkeiten vortragen. Also das Thema Weiterbildung ist uns ganz wichtig. Mhm. Und genau, also es gibt, wir haben auch einen Podcast wie ihr, genau. Und ja. Her Career verbindet, analog und digital.
Dann hast du ja dieses Thema vorhin angesprochen, Karriere, Beruf, Job und so weiter. Jetzt ist ja für uns so, Karrieremodell ist sowas wie, man startet irgendwo, wird dann irgendwie befördert, geht mal nach rechts und mal nach links, dann wird man irgendwie, kommt man in die Fachrichtung oder man wird in die Führung und dann geht man so einen klassischen Weg. Was ist für dich so eine weibliche Karriere oder wie kann man sich vorstellen, weibliche Karriere, was ist eine gute Karriere für die heutige Frau?
Also ich finde, eine Karriere, also sowohl für Männer als auch für Frauen, ist gelungen, wenn die Frau ihren Interessen nachgeht und im Idealfall natürlich wirtschaftlich auch unabhängig sein kann durch ihren Job. Das bedeutet nicht, dass Frauen keine Berufe anstreben dürfen, die bezahlungstechnisch ein bisschen prekärer sind, wie jetzt Künstlerinnen. Es gibt gewiss Künstlerinnen, die sehr viel verdienen, aber im Prinzip soll eine Frau ihr Leben gestalten, wie sie es für richtig hält. Und in unserem System, in dem wir leben, gehört da einfach finanzielle Unabhängigkeit dazu. Und ich finde, es ist gelungen, wenn man am Ende, so pathetisch es klingen mag, mit seinem Leben irgendwie zufrieden ist, auf allen Ebenen, ja.
Und unabhängig ist, oder?
Genau.
Also diese Abhängigkeit ist ja oftmals das Thema, dass man sagt, okay, die Frauen sind dann abhängig von dem Mann, weil sie natürlich irgendwo in einer gewissen Zeit einfach nichts einzahlen in irgendwo, auch fürs Rentenalter.
Ganz genau.
Aber es geht nicht darum, dass eine Frau jetzt unbedingt Boss sein muss, Chefin, Bossin, wie auch immer, sondern also, ohne Hürden durchs Leben zu kommen?
Genau, also was du sagst, stimmt vollkommen. Es geht viel schneller, als man glaubt, in so eine Abhängigkeit abzurutschen. Also wenn es um Altersarmut geht, dann sind Frauen erheblich gefährdeter beispielsweise. Wenn eine Frau Chefin werden will, dann soll sie das tun können, ohne die gläserne Decke, ohne die unausgesprochenen Hürden, die es so gibt. Aber natürlich kann sie sich auch dafür entscheiden, sich erstmal um Familie zu kümmern und danach wieder einzusteigen. Also ich finde, es muss alles möglich sein. Und ja.
Okay, jetzt bist du ja Journalistin.
Richtig.
Auch wahrscheinlich frei gewesen, frei in deiner Entfaltung, aber auch als freie Journalistin. Was hast du vielleicht wahrgenommen, auch was so Entlohnung angeht als Journalistin? Gibt es da Unterschiede auch zwischen Mann und Frau? Und wie fühlte sich das für dich an in den letzten Jahren?
Also als angestellte Journalistin hatte ich natürlich ein festes Gehalt. Ich habe so erfahren, dass man nicht damals noch nicht so wahnsinnig offen darüber gesprochen hat, wer was verdient. Deswegen kann ich das jetzt nicht beurteilen, ob der männliche Kollege mehr bekommen hat. Ja, als freie Journalistin ist es so, da hat man natürlich kein festes Gehalt mehr und das ist ein Prozess. Also man lernt mit der Zeit, welche Preise angemessen sind für die Fähigkeiten und das Angebot, das man so mitbringt. Da arbeitet man manchmal ein bisschen zu billig und dann findet man es raus. Aber ich glaube, das ist nicht nur im Journalismus so. In jeder Sparte geht es darum, so ein bisschen Gefühl dafür zu entwickeln, was ist meine Arbeit eigentlich wert und dann auch dafür einzustehen.
Absolut. Also übrigens ein spannendes Thema, Philipp, was wir kurz angerissen haben, warum wir in Deutschland nicht über Geld sprechen und auch nicht über Gehälter. Finde ich total interessant. Ich glaube, Frauen wahrscheinlich noch weniger als Männer, die sich vielleicht damit noch ab und zu mal brüsten, aber ich glaube, in Deutschland neigt man nicht dazu, darüber zu sprechen.
Ne? Nein. Also gerade im Gegensatz zu anderen Ländern und jetzt gerade die Skandinavier und Skandinavierinnen, da kannst du nachschauen, zumindest wie viel Steuern jeder bezahlt und dann einen Rückschluss ziehen auf das Gehalt. Aber auch da, vielleicht kommen wir später noch drauf und sonst machen wir eine andere Folge. Transparente Löhne. Jetzt nochmal zu deiner Karriere, liebe Julia. Also Journalistin, Freiberuflerin. Wie war dann der Weg zu Her Career?
Das war ganz lustig. Also ich bin der Gründerin von Her Career, Natascha Hoffner, empfohlen worden durch eine ehemalige Kollegin bei der Süddeutschen. Mhm. Und habe dann gesagt, oh, das klingt total interessant, aber ich habe überhaupt keine Zeit. Ich schreibe gerade ein Buch, mhm. geht gar nicht, aber ich kann euch auf freier Basis helfen. Und habe dann 2022 das erste Mal die Her Career Messe besucht als freie Journalistin und habe da ein bisschen moderiert und auch Interviews geführt. Und ich muss sagen, ich war sehr, sehr begeistert, weil Messe klingt erstmal so anstrengend, viele Menschen, die einem irgendwas andrehen wollen und am Ende geht man irgendwie mit neuen Textmarkern und Bleistiften nach Hause, aber nicht mit viel mehr. Und da war es eben so, dass es gab das Podcast-Meetup und den Authors-Meetup und ich hatte das Gefühl, dass das, was versprochen wird, auch eingehalten wird, also dass diese Messe sehr nahbar ist. Das heißt, man konnte mit allen Frauen, also auch mit den Big Shots, sage ich mal, einfach ins Gespräch kommen und es war eine sehr, sehr, sehr schöne Atmosphäre. Und dann, wie du gesagt hast, mit der Familiengründung kam dann bei mir persönlich der Wunsch, auch wieder so ein bisschen mehr Stabilität ins Einkommen zu bringen und deswegen, genau, bin ich seit März diesen Jahres Chefredakteurin bei Her Career.
Mhm. Und hast ein Buch geschrieben?
Ja, genau, das habe ich zuvor gemacht. Das heißt Grenzgängerinnen und ich habe 20 Frauen porträtiert. Mhm. Das gemeinsame Thema dieser Frauen ist so ein bisschen eben an die Grenzen zu gehen und die auch zu verschieben. Sehr viele, die meisten davon sind Extremsportlerinnen und das war auch tatsächlich sehr, sehr interessant.
Ja, sind das natürlich sehr außergewöhnliche Frauen gewesen, die du da auch porträtiert hast, kann man das sagen?
Ganz genau.
Was haben die so für Eigenschaften, was hast du für Eigenschaften kennengelernt von bei den Frauen, wo man normalerweise immer sagt, das haben nur Männer oder so, das können nur Männer?
Ja, also mit den Eigenschaften und Geschlechtern ist es ja so eine Sache. Ich glaube, dass Eigenschaften erstmal geschlechtsneutral sind. Es gibt natürlich gewisse Stereotype, aber wenn man jetzt mal so ein Stereotyp nimmt, dann sind Männer natürlich mutig und abenteuerlustig. Und da muss ich sagen, das war jede einzelne dieser Frauen, die haben abgefahrene Dinge gemacht. Also die Apnoe-Taucherin Anna von Bötticher, die hält einfach 6 Minuten die Luft an und taucht 125 Meter tief. Oder da gibt es Frauen, die rennen Ultramarathons und Laura Decker, erinnert ihr euch vielleicht, die, als sie 14 war, um die Welt gesegelt ist, ganz alleine. Also das ist dann nicht so männerspezifisch, genau. Und ich habe gedacht, ist eine sehr gute Frage, haben die irgendwie was gemeinsam? Mhm. Finde ich da die magische Formel, was die alle gemeinsam haben? Das war leider nicht der Fall. Jeder hat tatsächlich andere Motivationen gehabt, ihre persönlichen Grenzen so ein bisschen in Frage zu stellen. Also für manche war es einfach der Sport und für andere war es so, die haben Freiheit gesucht. Annemarie Flammersfeld, also eine Marathonläuferin, hat gesagt, sie nähern sich Gott beim Laufen. Also die Motivationen waren da tatsächlich ganz unterschiedlich.
Okay. Also ich muss auch ab und zu mal zu Hause 6 Minuten die Luft anhalten, hat aber vielleicht andere Gründe. Auch ohne Wasser ist das machbar, Philipp. Aber jetzt so die High-End-Frage natürlich für uns. Was können wir Männer von Frauen lernen? Und gibt es für dich so typisch Mann und typisch Frau? Oder verschwimmt das eigentlich alles schon mittlerweile?
Also typisch Mann, typisch Frau. Also ich denke, es gibt Eigenschaften, die können Männer haben und die können Frauen haben. Natürlich ist es schon immer noch so, dass man Frauen beispielsweise zuschreibt, besser in den Soft Skills zu sein oder besser zuzuhören, empathischer zu führen, diese Dinge. Ich denke, das kann der Fall sein, muss nicht zwingend der Fall sein. Und ich glaube, Männer können natürlich einfach mit offenen Augen und Ohren durch die Welt gehen und zuhören, okay, welche Probleme hat meine Kollegin gerade, die gerade das Kind bekommen hat oder selbst die Vorgesetzte, die ihre Eltern pflegt, vielleicht auch einfach mal fragen, du, wie findest du das? Würdest du es anders machen? Ich glaube, am Ende ist es kein Hexenwerk. Am Ende geht es um ein Bewusstsein und alleine, dass ich hier sitze und über dieses Thema sprechen darf, zeigt ja schon, dass hier einiges gut läuft, würde ich sagen.
Ja, unbedingt. Also ich hab ja das Thema manchmal gar nicht so auf dem Schirm gehabt, weil in meinem vorigen Unternehmen, glaube ich, ich sag mal 80% der Führungsriege unter mir Frauen waren und ich immer gar nicht verstanden habe, wo das Thema überhaupt ist, weil ich als Person sehr gerne und sehr gut mit Frauen gearbeitet habe, weil die genau das wiedergespiegelt haben, was ich nicht kann. Und da war halt auch viel Zielstrebigkeit dabei. Du hast Zuhören, Akribie. Und ich glaube, dass wenn man erkennt, wo die Stärken des anderen sind und vielleicht die Herausforderungen, die man selber hat und das zusammenbringt, das sehr, sehr gut funktionieren kann. Ich sehe es jetzt im Vertrieb auch, dass Frauen auch hier bei uns im Sales wirklich, wenn die einmal das Ziel vor Augen haben, deutlich fokussierter sind als vielleicht der männliche Vertriebler, der es über andere Dinge schaffen kann. Aber ich glaube, da kann man total voneinander lernen. Also, und ich glaube, wenn man da genau hinschaut, nimmt man sich das Beste aus beiden Welten mit. Ja.
Absolut.
Okay. Und ich glaube, René, tatsächlich auch Stichwort Blase, wir sind gerade in so vertriebsnahen Organisationen teilweise deutlich leichter messbar als in anderen Bereichen. Und ich glaube gerade bei internen Bewerbungsprozessen zum Beispiel, wo du vielleicht nicht sagen kannst, hey, ich habe 1,2 Millionen Euro Umsatz gemacht, du hast 1 Million gemacht, bekommt halt die Person mit 1,2 den Zuschlag, egal ob das jetzt ein Mann ist oder eine Frau. Aber gerade jetzt bei anderen Unternehmungen, wo das schwerer messbar ist, auch Qualifikation, Erfolg jetzt innerhalb von einem Unternehmen, glaube ich, da beginnen dann schon alle negativen Filter oder auch Verzerrungstendenzen dann auch zu arbeiten. Von daher, gerade jetzt eben in deiner Unternehmung oder in vertriebsnahen Organisationen im Allgemeinen, da nochmal mehr auch das Bewusstsein dann zu schaffen, finde ich total gut. Und auch sehr mutig von dir gerade zu sagen, hey, das sind, oder Frauen ganz grundsätzlich, und ich glaube, da muss man auch ein bisschen aufpassen,
absolut,
nicht zu viele Schubladen aufzumachen, dann zu sagen, hey, das ist eine wunderbare Kompensation für vielleicht Entwicklungsfelder, die ich habe, ja, oder nicht zu sagen, das ist besser oder schlechter. Aber am Ende, diese Pay Gap ist halt dann jetzt bei knapp 20%, und von daher ist es ein Thema, und 20% ist halt fucking viel,
ja,
was man.
Ja, und es ist nicht nur die Gender Pay Gap, es gibt auch Untersuchungen, die besagen, dass je weiblicher ein Beruf wird, also je mehr Frauen da arbeiten, desto schlechter zahlt er. Also genau, da muss man immer ein bisschen gucken, wo die Kausalität liegt.
Ja. Na, und ich glaube, gerade in sozialen Berufen zum Beispiel hast du halt einen höheren Frauenanteil, da sind die Gehaltslevels natürlich niedriger. Von daher verfälschst du nicht die Statistik, da kommt halt dann der Unterschied im Mittel einfach dann auch her. Klar.
Aber hast du so spontan, wo du sagst, ich habe so einen kleinen Werkzeugkoffer mit Tipps und Tricks für Frauen, die man auch, ich sag mal, relativ schnell einfach mal umsetzen kann. Um jetzt nicht zu warten, dass vielleicht die Politik ein großes Rad dreht oder dass jetzt Vorstandsvorsitzende große Dinge ins Unternehmen tragen, sondern vielleicht so kleine Schrauben, die man selbst drehen kann, um einfach den Schritt selber zu machen?
Also den perfekten Werkzeugkasten habe ich nicht, aber ich würde jeder Frau raten, zu überlegen, was will ich eigentlich und was ist mir wichtig, und dann dafür auch einzustehen. Egal wie das im konkreten Fall dann aussieht. Das kann eine Gehaltsverhandlung sein, die selbstbewusster angegangen wird. Es kann aber auch die Entscheidung sein, vielleicht sich nochmal umzuorientieren. Also ich glaube, das ist ganz persönlich. Also zum einen wissen, was man will und auch für sich einstehen, und zum anderen Netzwerken. Also Austausch ist ungemein wichtig. Wenn ich nicht weiß, was andere verdienen, oder manchmal reicht es ja schon zu wissen, dass andere die ähnliche Probleme haben. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, wo wir auch versuchen, mit Her Career einfach nachzuhelfen. Ja.
Absolut, das ist ein super Punkt. Wir hatten ja die Folge in richtig Netzwerken auch schon gehabt. Und ich bin ja in vielen Netzwerkverbänden selbst gewesen, habe einige gegründet, bin auch jetzt noch in einigen dabei. Und mir fällt tatsächlich auf, wenn man sich da trifft am Abend, sind das wahrscheinlich 80% männliche Verbandsmitglieder und 20% Frauen, und dann gibt es noch weibliche Netzwerkabende. Da treffen sich aber dann auch nur weibliche Personen, und das habe ich nicht verstanden. Also ich habe nicht verstanden, warum das eine gemischt ist. Da sind nur Männer und es dürfen Frauen dazukommen, und dann gibt es aber nur Frauennetzwerke, da dürfen aber keine Männer dazukommen. Vielleicht kannst du mir da helfen, warum das so ist.
Ja, also Frauen sind, denke ich, ein bisschen zurückhaltender im Netzwerken und haben, es gibt eben einfach diese Strukturen. Also wir haben teilweise immer noch mehr Chefs als Chefinnen und wir wissen auch, dass Vorgesetzte gerne Leute befördern, die ihnen ähnlich sind. Und Frauen sind einfach noch unterrepräsentiert, das hatten wir ja vorhin gesagt, also vor allem, wenn es um die Spitzenpositionen geht. Und ich glaube, da helfen solche geschützten Räume schon, sich unter Gleichgesinnten auszutauschen und zu sagen, ja, wie machen wir es, was können wir in dem Fall, was Netzwerken betrifft, genauso besser machen, vielleicht ein bisschen in dem Fall sogar mehr wie die Männer machen, nämlich sich aktiv auch ein bisschen hochzuziehen. Also aus meiner persönlichen Erfahrung und auch als Teil von Her Career kann ich sagen, dass das wirklich sehr wirksam ist. Und Her Career ist zwar ein Netzwerk für Frauen, also eine Plattform für die weibliche Karriere, aber Männer sind ganz herzlich willkommen, auch auf die Messe zu kommen und sich auszutauschen. Also wir haben auch Vortragende, es geht auf gar keinen Fall darum, gegen Männer zu arbeiten. Nein, es geht nur zusammen.
Okay. Die Frage wollte ich vorhin stellen, aber ich wusste nicht so ganz genau, ob da Männer
willkommen sind. Ja, ist eine gute Frage. Wirst du da auch mal, jetzt mal ganz hart formuliert, angefeindet von Männern, die sagen, warum braucht es solche Veranstaltungen, warum werden wir da ausgeschlossen?
Also zum einen werden sie ja tatsächlich nicht ausgeschlossen.
Aber mal so als ersten Eindruck.
Ich persönlich erfahre das nicht. Ich bekomme das schon mit, dass in manchen Social-Media-Kanälen, wenn Frauen sich sehr frauenpolitisch äußern, natürlich schon angegangen werden. Also ich habe kürzlich ein Interview geführt mit Jasmin Lörchner. Sie hat den Podcast Her Story, also macht Frauen in der Geschichte sichtbarer. Die meinte, und ich bin mir gar nicht sicher, wie ich sehe, aber ich fand die Beobachtung sehr interessant, dass Frauen heutzutage mit anderen Maßstäben gemessen werden und ein bisschen härter ins Gericht gegangen wird. Also wenn es um Politikerinnen geht, vor allen Dingen. Genau, also da wird dann oft gesagt, also nicht, dass Politikerinnen keine schlechte Arbeit machen können, aber es werden oft Bewertungskriterien rangezogen wie, naja, der Rock war halt zu kurz, die Nägel zu rot und die Kinder zu allein und was weiß ich, das kommt dann alles noch mit. Und diese Bewertungskriterien gibt es bei Männern eher weniger.
Ja, also diese ganzen, erneut, diese Wahrnehmungsfilter ist brutal. Allein ist also dieses, was ich jetzt merke mit dem Thema Elternzeit, du sagst jetzt, okay, der Durchschnittsmann oder vielleicht auch ein gleichgeschlechtlicher Partner, wie auch immer, dass eben eine Person nur 3 Monate weg ist. Trotzdem irgendwie so das Gefühl, ich werde gefeiert für 3 oder jetzt bei mir 4 Monate. Die jetzt bei mir, meine Partnerin, bleibt jetzt nach aktuellem Plan 24 Monate weg. Mit allen wunderschönen Seiten, aber auch herausfordernden. Und das sind schon zweierlei Maß. Also man macht sich dann so ein bisschen immer die Welt, wie sie einem dann gefällt und wie sie dann eben auch zum eigenen Weltbild dann auch passt. Ich glaube, da haben wir noch einen ganz langen Weg zu gehen.
Ja, und dieses Elternzeitbeispiel finde ich ganz gut, weil natürlich geht es nicht darum, auf Biegen und Brechen 50-50 zu haben. Aber ich glaube, es geht darum, was ja bei euch offensichtlich passiert ist, überhaupt zu sprechen. Hey, wie organisieren wir uns? Und ich glaube, bei der Mehrzahl der Paare geht es einfach darum, wir wissen, Männer verdienen mehr als Frauen im Durchschnitt. Okay, ich verdiene mehr, du bleibst zu Hause, weil wir brauchen das Geld. Fertig, aus, da gibt es überhaupt keine Diskussion um wirtschaftliche Unabhängigkeit oder irgendwas. Und ich glaube, hier können wir einfach noch ein bisschen was bewegen.
Aber und ganz oft wissen ja auch dann teilweise auch die Ehefrauen gar nicht, wie viel dann der Mann verdient. Also da so viel, glaube ich, auch für mich wieder blinde Fleck, wo ich sage, natürlich sprichst du über sowas, aber nein. Und ich will da ja noch mal ein bisschen persönlicher werden, aber René, du wolltest noch was fragen.
Ja, sprechen ist ein wichtiges Thema und Veränderungen. Wir treiben ja Veränderungen jetzt in kleinen Schritten voran und in großen Schritten. Was glaubst du, was kann die Männerwelt tun? Was können wir tun, um diese Veränderungen auch mit zu begleiten? Und was sind so auch Wünsche oder vielleicht gar nicht nur Wünsche, sondern wirklich auch zu sagen, das muss aus der Männerwelt passieren, damit was passiert?
Also Männer können sich einfach erstmal ein Bewusstsein dafür schaffen, für die Herausforderungen, denen im Speziellen Frauen eben gegenüberstehen. Zum anderen einfach konkrete Dinge umsetzen. Als Führungskraft würde das bedeuten, wenn ich weiß, dass hier irgendwie in meinem Team so und so viele Kinder von der Kita abgeholt werden müssen, dann lege ich vielleicht kein Meeting auf 18 Uhr oder so. Das sind dann einfach so Kleinigkeiten. Und natürlich braucht es Flexibilität. Und natürlich ist es nervig, wenn Kinder krank sind, aber es ist halt einfach so. Also eine Gesellschaft, die Kinder ausblendet, das ist irgendwie, da verdient man sich auch keinen Orden. Und am Ende geht es darum, also auf persönlicher Ebene sich zu Verbündeten zu machen oder innerhalb der Beziehung diese wichtigen Gespräche zu führen und politisch auch einfach zu gucken, also ich will beileibe keine Parteiempfehlung hier aussprechen, aber zu schauen, dieses Thema Geschlechtergerechtigkeit im Kopf zu haben und dann gegebenenfalls auch auf politischer Ebene die Angebote zu unterstützen, die das auch im Blickfeld haben.
Also entscheiden oder verändern auch durch, wo setzt man das Kreuzchen dann ein Stück weit.
Also politisch meine ich hier sehr weit gefasst. Also natürlich geht es um die Wahl, aber es geht auch weiß ich nicht, also Politik findet ja auch oft im Kleinen statt, selbst im Unternehmen. Das ist ja vielleicht auch schon politisch die 35-jährige Frau, die gerade geheiratet hat, zu befördern, obwohl sie eine Gefahr ist. Sie könnte ja schwanger werden. Ja. Was ja auch Quatsch ist, weil man nicht reinschauen kann in die Pläne, die es gibt und ob die Frauen das wollen oder können. Also genau.
Wenn wir jetzt diese große Politikschere mal aufmachen, kurz, wir haben ja gerade diese große Diskussion, Elterngeld-Diskussion, aber auch vor Jahren diese Frauenquote. Hast du konkret eine Meinung zu beiden Themen und hat sich diese Frauenquote irgendwie schon im Kleinen oder im Großen bezahlt gemacht?
Also zum einen die Frauenquote. Die Frauenquote hat natürlich irgendwie ein bisschen schlechtes Image. Niemand will eine Quotenfrau oder ein Quotenmann sein. Für mich persönlich ist das ein Instrument, das hilfreich sein kann, Gleichstellung schneller zu implementieren. Also ich hatte ja gesagt, Menschen neigen dazu, Menschen, die ihnen ähnlich sind, zu befördern. Und das würde das Ganze einfach so ein bisschen beschleunigen. Deswegen bin ich für die Quote. Was die Eltern...
Jetzt eine kurze Frage dazu vielleicht. Jetzt kommen wir beide, Philipp und ich, eher aus dem Mittelstand, aus kleineren Unternehmen, aus Startups. Ich komme dann davor aus einer Sportwelt. Ist diese Frauenquote denn für ich sag mal, wenn wir in Konzerne denken und in diesen DAX-Unternehmen, da nicht wirklich ein absolut wichtiger Hebel, um da reinzugehen? Und vielleicht im Mittelstand oder in Startups wird es sowieso schon irgendwie gelebt, dass Frauen einfach mit in führenden Positionen dabei sind. Also das ist ein Unterschied, den ich so fühle.
Ja, also ich sehe den auch, dass eben ganz oben die Luft relativ dünn für Frauen wird und dass da dieser Hebel einfach sehr gut funktionieren würde. Also oft ist es ja auch so, dass Frauen erst dann ran dürfen, wenn der Karren schon so ein bisschen an die Wand gefahren ist, wie bei Twitter, Elon Musk ist irgendwie abgetreten, jetzt weiß ich ihren Namen leider gerade nicht, aber dann durfte sie irgendwie ran. Und das kann ja auch schon vorher passieren, auf jeden Fall.
Okay. Ja. Und jetzt bei den ganz großen Fragen, und wir klären aber auch vorher noch das Elterngeldthema, Teilzeit. Ein Herzensthema von mir. Ich lasse dich aber jetzt erstmal antworten, dass wir die Frage mal auch vollumfänglich beantworten. Also wir haben jetzt über die Frauenquote gesprochen, jetzt diese Elterngelddiskussion, die vor kurzem war. Wie siehst du das?
Also die Einkommensobergrenze von Paaren, die Elterngeld beziehen, wurde ja von 300.000 auf 150.000 zu versteuerndes Einkommen herabgesenkt. Und dann ist die Debatte irgendwie so ein bisschen ausgeartet in, wer ist jetzt eigentlich reich, wer gehört eigentlich zur Mittelschicht? Und ich bin wahrlich nicht dafür, also ich sage, Paare, die mehr als 150.000 Euro gemeinsam erwirtschaften, sind reich, ja. Theoretisch bräuchten sie keine Unterstützung vom Staat, aber ich plädiere in diesem Fall, das Ganze nicht aus der Vogelperspektive zu sehen, sondern einfach ein bisschen näher dran zu gehen und sich das Machtverhältnis innerhalb des Paares anzuschauen. Wir hatten ja vorhin gesagt, hauptsächlich sind immer noch Frauen in Elternzeit. Ja. Das heißt, sie sind dann wieder abhängiger davon, wie viel ihnen der Mann überweist. Also Es ist einfach, also ich bin der Meinung, Care-ArbeiterInnen müssen Geld bekommen und sollten einen finanziellen Ausgleich bekommen, um es mal kurz zu fassen. Auch wenn es mir ein bisschen schwer fällt, weil ich mir dann gleich so elitär vorkomme, das zu sagen, aber ich finde es wichtig, denn 180.000 Euro, die es ja dann ungefähr brutto sind, können ja auch 150.000, 30.000 verteilt sein. Und ich finde es immer gut, wenn Frauen einfach mit ihrem Partner zusammen sind, weil sie mit ihm zusammen sein wollen und nicht, weil sie sonst nicht mehr liquide wären. Und deswegen finde ich, dass in diesem Fall die wirtschaftliche Unabhängigkeit der Care-Arbeitenden wichtiger ist als die Streichung von Geld für Reiche.
Geil, super Perspektive, danke. Ich habe da jetzt so viel drüber gelesen, aber das Argument tatsächlich ist für mich sehr schlagend, weil ich war da auch wirklich emotional, dass wir jetzt plötzlich drüber sprechen, dass Elterngeld eine Sozialleistung wäre. What the fuck?
Also
aber ich, da, ja, es war dann letztendlich eine reiche Diskussion.
Ich kann alle Seiten irgendwo verstehen, aber ich glaube, in erster Linie war es ein extrem unglückliches Zeichen, das an Familien und auch an Frauen im Speziellen gesendet wurde, denn irgendwie hat man ja so das Gefühl, alles dauert ewig, Bürokratieabbau, was auch immer, und da geht es auf einmal ganz schnell.
Ja. Ja, absolut. Jetzt habe ich so viel super spannende Themen. Teilzeit. Mal eine Statistik. 66% der erwerbstätigen Mütter arbeiten in Teilzeit, aber nur 7% der Väter. Und man spricht ja da oft auch ein bisschen pathetisch von dieser Teilzeitfalle. Jetzt gerade auch aus unternehmerischer Sicht. René und ich, relativ überschaubare Unternehmungen, in denen wir tätig waren bzw. jetzt sind. Wie siehst du denn so dieses Thema Teilzeit und vor allem jetzt auch nochmal aus der unternehmerischen Sicht? Also was können wir dahingehend tun, um auch mehr Frauen grundsätzlich mal auch weiter in die Beschäftigung teilweise auch zurückzubringen und dann nochmal mehr auch in Führungspositionen?
Ja, ich finde es immer ein bisschen schwierig, wenn von Teilzeitfalle gesprochen wird, weil dieses Vollzeitmodell ist ja ursprünglich schon eher auf einen Familienernährer ausgelegt. Und wer das versucht mit Familie und Hobbys und Ehrenamt und Eltern, die gepflegt werden müssen und allen Dingen, die es so gibt, Vollzeit zu arbeiten, weiß, dass es, wenn das zwei Eltern machen, wirklich sehr, sehr, sehr schwierig ist. Man braucht irgendwie einen Kita-Platz und dann ist die Frage, will man sein Kind dann bis 17, 18 Uhr tatsächlich fremdbetreuen lassen? Da schwingt also unglaublich viel an Entscheidungen mit. Jetzt habe ich kurz die Frage verloren. Ich habe den Faden verloren.
Nein, ich habe das Stichwort ja Teilzeitfalle reingeworfen und dann gefragt, aus unternehmerischer Sicht oder jetzt aus Führungskraftsicht, wie können wir ja diese Falle für unsere Mitarbeitenden umgehen?
Also im Prinzip glaube ich, dass es für Mitarbeitende am besten ist, selbst zu entscheiden, wie sie arbeiten und wie viel sie arbeiten. Ich weiß, dass das für die Unternehmensseite nicht immer einfach ist, schon allein im Kopf zu haben, wer ist jetzt heute überhaupt da und die Ding antwortet am Montag, weil und so weiter. Es ist komplizierter, aber ich glaube, man hat halt auf Dauer nur zufriedene und glückliche Mitarbeiter, wenn sie ihr Berufsleben mit ihrem Privatleben, das müssen auch nicht immer Kinder sein, gut vereinbaren können. Deswegen ist meine persönliche Meinung, dass Teilzeit, können ja auch 80% oder was auch immer sein, dass es eigentlich sehr wertvoll ist.
Also ich sehe es absolut so. Ich denke, es ist manchmal ist noch so ein bisschen ist man so in so einer alten Welt gefangen, ja, und glaubt diesen neuen Modellen nicht. Ähnlich wie man Homeoffice nicht geglaubt hat oder remote Meetings und so. Es hängt auch viel von Vertrauen ab. Es hängt viel davon ab, dass man der Person, egal ob männlich oder weiblich, in Teilzeit ein gewisses Vertrauen entgegenbringt und trotzdem sagt, man ist irgendwo ergebnisorientiert unterwegs, weil das ist ja trotzdem das, was Unternehmer oder Unternehmen brauchen, und ich bin überzeugt, dass das auch geleistet wird. Und ich denke, da ist viel, viel Nachholungsbedarf in diesem Vertrauen abgeben und auch dieses auch Erwartungshaltungen klar zu definieren und dann gemeinsam die Spielregeln aufzustellen. Die sowas beinhaltet. Und dann kommt man auf einen sehr, sehr guten Weg. Und dann stellt man nicht mehr die Frage, wo ist denn die Person jetzt gerade? Antwortet der oder antwortet der nicht? Sondern das läuft einfach ineinander über. Und da kommen wir wieder, wir müssen über diese Positiv-Dinge sprechen. Ich glaube, viel zu wenig wird Selbstmarketing gemacht für gute Sachen, sondern es wird viel zu viel darüber gesprochen, was nicht funktioniert. In jedem Unternehmen sagt man, das funktioniert nicht und das kann auch nicht funktionieren. Die Personen, die das gut machen, müssen drüber sprechen. Und wenn man drüber spricht, dann vermehrt sich's. Und ich glaube, das ist nochmal so ein Ansatz, den ich gerne reingeben will, über gute Sachen sprechen und nicht immer nur über schlechte.
Auf jeden Fall. Also da stimme ich komplett zu. Kommunikation ist das Wichtigste. Das ist total erstaunlich aus meiner Beobachtung, was es mit Menschen macht, wenn klar mit ihnen kommuniziert wird und man zum Beispiel auch sagt, du, ich traue dir das zu. Während die Mitarbeitende beispielsweise vielleicht selber noch nicht sicher ist, ob sie irgendeine neue Aufgabe übernehmen will. Mhm. Was es macht mit Menschen, wenn ihnen was zugetraut wird, wenn ihnen vertraut wird. Und deswegen sind so, wir haben ja vorher von Soft Skills gesprochen, als wären sie immer so ein bisschen die weniger wichtigen Skills, weil die Hard Skills dann die richtige Arbeit ist. Aber ich glaube, dass das genauso wichtig ist, um am Ende produktiv und gut arbeiten zu können. Ja.
Gib uns doch mal so, um es vielleicht nochmal konkret zu machen, so was, wenn jetzt so, ich sage immer ganz lustig, heute ist Weihnachten, Ostern, Nikolaus, alles an einem Tag und du kannst dir so eine perfekte Welt basteln. Was würdest du sagen, was müsste sich so gesellschaftlich ändern und was müsste sich politisch ändern?
Also ich würde gern kurz zum Wort Welt was sagen, weil wenn man sich diese ganze Frauenthematik oder Geschlechtergerechtigkeitsthematik global ansieht, dann müssen wir erstmal über ganz andere Sachen sprechen. Da geht es weniger um Selbstverwirklichung und Elterngeld, da geht es eher um Sicherheit oder auch Gesundheit. Also wenn wir dieses Thema global anschauen, ich glaube, da müsste man nochmal ganz anders ansetzen. Also Frauen sind erheblich häufiger Opfer von physischer und psychischer Gewalt, auch in Deutschland, aber natürlich global gesehen ist es einfach noch viel schlimmer. Was sollte sich verändern? Also ich denke, wenn wir diese beiden Sphären haben, also das Private und das Politische, dann kann man selbst Vorbild sein, wie du gesagt hast, offen sprechen, zuhören, zu schauen, was braucht die Mitarbeiterin eigentlich, was braucht meine Partnerin. Es ist ja auch beispielsweise nicht jedes Kind oder jede Geburt gleich. Also das kann ja manchmal ganz easy sein und manchmal weniger. Und da vielleicht es den Leuten einfacher machen, darüber zu sprechen. Und ja, natürlich gibt es politische Dinge wie das Ehegattensplitting abschaffen, aber im Prinzip, glaube ich, ist der allererste Schritt, dieses Bewusstsein zu haben, dass es hier ein Thema gibt. Und der Rest kommt danach.
Okay, vielen Dank. Philipp, du bist ja der Mensch in unserer Runde für Statistiken. Hast du noch ein, zwei Statistiken aus deinem beruflichen Kontext, aus deiner Erfahrung? Schweden, ich habe gehört, Lettland ist ziemlich weit von dabei, was die Frauenquote angeht. Hast du da noch auch ein paar Informationen für unsere Zuhörer oder auch Julia, du vielleicht, wo man so sieht, liegen wir im Ranking irgendwo in der Mitte in Deutschland, liegen wir ganz weit hinten?
Also die Skandinavier machen einiges sehr gut und ich habe jetzt persönlich das Gefühl, dass sich schon allein aufgrund Diskussionen wie heute ein Bewusstsein schafft und einiges tut. Natürlich auch nicht in allen Branchen, vielleicht sind wir da auch ein bisschen in der Bubble, aber ich würde sagen, es tut sich auf jeden Fall was. Also das ist zumindest das, was wir bei Her Career beobachten. Auch die Unternehmen, die zu uns kommen, die Aussteller werden, die haben alle eins gemeinsam, dass ihnen Chancengleichheit wichtig ist. Und das sind viele und das ist schön, mit denen zusammenzuarbeiten, ja.
Also Philipp, du machst da viel richtig schon mit dem skandinavischen Background, höre ich immer wieder.
Das klingt so passiv. Wir machen, glaube ich, auch aktiv ein paar Sachen gut. Aber weil wir jetzt gerade schon auch Richtung Ende gehen, bevor ich dich nach noch mal ein paar mehr auch ganz konkreten Tipps frage, gebe ich vielleicht auch mal ein, zwei Tipps. So aus meiner Sicht, was sich als sehr großartig herausgestellt hat. Zum einen unterscheiden wir bei uns gar nicht so sehr in Teilzeit oder Vollzeit, weil wir viele auch wirklich ja, männliche ArbeitnehmerInnen haben, also ein Arbeitnehmer, die einfach 4 Tage arbeiten wollen, weil sie einen Tag frei haben wollen. Also es ist gar keine so weibliche Diskussion mehr, Und da merke ich eine krasse Veränderung im Markt, gerade auch von der jüngeren Generation, aber auch da nicht zu stereotypisch, ganz grundsätzlich zu sagen, ich will halt eine Viertageswoche, Punkt. Da muss ich immer so ein bisschen lächeln. Ich habe bei einer vorherigen Position viel für einen großen süddeutschen Automobilhersteller rekrutiert und da war halt Vollzeit teilweise auch 35 Stunden. Also wer hat denn gesagt, Vollzeit sind 40 und nicht 38,5 oder 35 oder 32,3. Und da hat es bei uns tatsächlich auch in unserer Unternehmung einen Unterschied gemacht. Zum einen, wir haben Freitag Meeting frei. Und ob das jetzt der Freitag ist oder der Mittwoch, ist ja völlig wurscht. Aber da allein mal schon zu wissen, da kann ich vielleicht auch mal Termine mit der Familie reinlegen, weil ich eher abarbeite und asynchron arbeite. Und dann eine Sache, und da bin ich ganz offen, das haben wir mit stolz geschwellter Heldinnenbrust irgendwie kommuniziert, dass wir so Kernarbeitszeiten haben. Aber da will ich unbedingt auch zurück, das oder erstmal vielleicht auch hin zu sagen, interne Meetings nur zwischen 10 und 15 Uhr oder 9 und 14 Uhr. Da bricht sich keiner den Zacken aus der Krone und wenn was super Dringendes ist oder wenn ein Kunde mit Auftrag droht, dann natürlich wirst du das priorisieren, aber da schon mal zu wissen, die Meetings, die du echt in der Hand hast, halt in einem Korridor, der einigermaßen verträglich ist mit Kita-Öffnungszeiten und so weiter und eben nicht sagen, essentielles Team-Meeting 17:30, wo du weißt, es geht bis 19 Uhr.
Das sind halt diese Sachen, die, glaube ich, richtig hilfreich sind.
Ja. Aber richtig hilfreich, dann als Schlusswort dann schon fast. Du hattest ja ganz großartig gesagt, hey, beginnt früh zu netzwerken. Ob das jetzt Frauennetzwerke sind, dezidierte oder allgemein. Was hast du denn sonst noch für Tipps, gerade für Zuhörerinnen da draußen, um da bei sich, aber auch grundsätzlich einen Unterschied zu machen?
Also so den Zaubertrick habe ich jetzt nicht, mit dem alles total einfach wird, das ganze Leben. Aber ich glaube wirklich, was ich gesagt hatte, rausfinden, was will ich eigentlich? Oft findet man sich ja auch so in manchen Situationen im Leben, die irgendwie objektiv super aussehen, aber innerlich hat man das Gefühl, ist man eigentlich gar nicht so am Happy Place. Ja. Also erstmal so abzuklopfen, wo geht's mir eigentlich gut? Und dann für sich einstehen, sich austauschen und weiterentwickeln und versuchen, unabhängig und glücklich zu leben. Jetzt wird es fast philosophisch, aber ich glaube, am Ende geht es darum. Und ob ich dann in dem einen Posten irgendwie 500 Euro mehr verdiene, also das ist dann, glaube ich, nicht so wichtig. Also am Ende geht es darum, irgendwie gut zu leben.
Ja, ich glaube, das sind die Learnings auch für mich, auch das, was ich so sehe, Selbstmarketing zu machen. Ich glaube, das ist nochmal wichtig, auch als Frau selber über gute Sachen zu sprechen, für sich einzustehen, vielleicht auch mal Nein zu sagen, wenn es irgendwo bei Punkten Gehaltsverhandlungen, Karriere oder Erwartungshaltung gesagt, nein, das geht jetzt auch nicht. Und Verständnis dafür zu schaffen und vielleicht auch so Lebensphasemodelle für sich zu finden, sowohl männlich als auch weiblich, zu sagen, jetzt bin ich gerade in einer Phase, da passt mir vielleicht einfach Teilzeit viel besser rein oder ich habe jetzt mal eine Phase, da arbeite ich vielleicht deutlich mehr als Vollzeit, weil es gerade auch reinpasst, warum auch immer. Und ich denke, da die Flexibilität hinzubekommen und wir haben ja vorhin so schön gesagt, männlich, weiblich in einer Beziehung zu sein. Ich glaube, in der Zeit, wo man glücklich ist, wo man zusammen ist, denkt man oftmals nicht daran, wie es ist, wenn es mal nicht mehr glücklich ist. Mhm. So, und ich denke, da kommen wir ja oft zu dem Punkt, dass Frauen vielleicht dann irgendwann, wenn die Partnerschaft nicht mehr funktioniert, dann sagen, oh, in der Zeit, wo ich eigentlich glücklich war, habe ich nicht daran gedacht, was passiert, wenn es mal nicht mehr läuft. Und ich denke, dafür ist es wichtig, auch für diese Zeiträume klare Regeln zu schaffen, dass halt diese Altersarmut oder dieser Gap, der entsteht in den Jahren, einfach nicht stattfindet.
Auf jeden Fall.
Das ist wahnsinnig wichtig.
Super wichtig. Also über unangenehme Dinge lieber sprechen, wenn sie noch nicht eingetreten sind.
Genau.
Ja. Also genau, das ist tatsächlich wirklich ein sehr guter Tipp, auch über Finanzen zu sprechen. Wie wird es eigentlich ausgeglichen hier, wenn ich hier zu Hause alles schmeiße? Und ja, absolut. Und Nein sagen finde ich auch extrem wichtig. Wir wollten ja nicht so in Stereotypen sprechen, aber ich glaube, da haben Frauen schon noch mehr Probleme, mal Nein zu sagen, weil man ja auch immer es ein bisschen allen recht machen will und von allen gewertschätzt werden will. Und das ist aber durchaus möglich und muss nicht immer heißen, dass man nicht mehr geliebt wird. Man kann auch mal sagen, nee, das ist jetzt einfach nichts für mich, fertig aus.
Absolut. Man muss nicht immer nur geliebt werden. Das wissen wir als Chef sowieso ganz gut. Lieber Philipp, ja. Du wirst vielleicht noch mehr geliebt.
Das ist eine große Illusion, mein Freund.
Aber liebe Julia, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Für mich wahnsinnig spannend, auch das Thema, weil manchmal glaubt man so, hey, wir leben das doch vor. Wir haben so viele Frauen, die machen Teilzeit, die können kommen. Wir machen auch sprechen über Gehälter, über Karriere, über Fach, über Führung. Aber ich glaube, da ist noch viel Nachholbedarf, gerade vielleicht auch in größeren Unternehmen, wo es politischer wird, wo es vielleicht starrer ist, wo es Aufsichtsräte gibt und Beiräte und nicht so flache Hierarchien. Vielen Dank für deine Zeit.
Ich danke.
Ich hoffe auf Einladung zur Hörkarriere.
Philipp? Ja, also Freikarten und so, ja.
Auf jeden Fall.
Und dann sehen wir uns spätestens.
Sag mal, wann ist es genau?
Am 12. und 13. Oktober in München.
Fantastisch, gut. Dann notieren wir uns das nochmal ganz fett mit dem Marker. Julia, auch für mich ein Fest, ein Volksfest, ein Inneres. Voll schön, dass du da warst und dass du dieses so wichtige Thema oder dieses Themenbündel ja vorantreibt. Aber wirklich aus persönlicher Sicht vielen Dank dafür.
Vielen Dank für die Einladung, hat total Spaß gemacht.
Super, dann bis bald.
Vielen Dank und liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, natürlich zum Schluss noch eine Bitte von Philipp und von mir. Wie hat euch die Folge wieder gefallen heute? Schreibt uns gerne eure Kommentare, Anregungen über LinkedIn. Versucht unsere E-Mail-Adresse rauszubekommen. Ihr findet unsere Kontaktdaten natürlich auch in den Shownotes, auch die von Julia. Den Kontakt von Julia stellen wir super gerne her. Auch das Buch Grenzgängerinnen können wir gerne verlinken. Wer es lesen mag oder schon gelesen hat oder nochmal lesen möchte, findet ihr auch den Link in den Shownotes. Das war genug. Vielen, vielen Dank. Wir müssen nachdenken. Über dich, Philipp. Mhm. Und auch über mich.
Gut.
Und dann wünschen uns viel Spaß bis zum nächsten Mal.
Ab in die Denkpause.
Danke.
Ciao.
Tschüss. Ciao.
Herz und Fuß soll euch, uns und mich auf neue Gedanken bringen, weil man, wenn man mit jemand anderem spricht, immer auch ein bisschen was Neues über sich selbst herausfindet.